Guten Morgen.
Ah ja, ihr seid wach, sehr gut. Und es gibt wahnsinnig viel Grund bei euch wach zu sein. Hey, wir singen mit den Kindern, werdet dadurch fit. Wir hören, was Gott bei euch macht. Wir sind zwar als Deutsche sehr, sehr zurückhaltend mit einem Amen oder einem Halleluja. Ja, König Christi, die sind ein bisschen fitter. Aber nichtsdestotrotz, wir sind beieinander und wir leben davon, dass Gott in diesem Rahmen, wie auch sonst, schon doch in diesem Rahmen besonders da ist und sich zeigt. Und mit ihm möchte ich zu Beginn reden und beten. Vater, wir leben von jedem Wort, das von dir kommt. Neben dem, dass unser Körper Nahrung und Flüssigkeit braucht, leben wir genauso davon, dass du redest. Und du weißt, mit welchen Themen die Einzelnen gekommen sind, was gerade oben auf ist, was aus der alten Woche mitkommt, was in der neuen sein wird. Und ich bitte dich um dieses Wunder, dass du senkrecht hineinsprichst in das, was los ist. Das ist was, das wir nicht machen können, sondern wir sind darauf angewiesen, dass du redest. Dass du tröstest, ermutigst, ausrichtest durch die Lieder, die wir singen und gesungen haben, durch das Miteinander, wenn Menschen in deinem Namen beieinander sind und auch durch deine Worte aus der Bibel. Wir sind hier und ich bitte dich darum, dass du uns bereit machst, dass du vollmächtiges Reden und vollmächtiges Hören gibst. Amen. Es ist vormittags, kurz vor 11. Meine Frau und ich, wir sitzen gemeinsam in meinem Büro unter der Dachschräge und wir sprechen über unterschiedlichste Möglichkeiten. Vor uns liegt ein DIN A3-Zettel, voll mit Notizen. Eine gute Ladung davon ist ungefähr 3 Stunden alt und ein Großteil davon ist schon wieder durchgestrichen. Und das Thema und die Frage, die uns seit Wochen und Monaten beschäftigt, ist eine Frage, die in Böblingen Unmengen an Familien beschäftigt. Nämlich die Frage eben, wie unser Großer eventuell doch noch irgendwie über 18 Umwege einen Betreuungsplatz findet. In Sindelfingen scheint es ein bisschen weniger Problem zu sein, vielleicht aber doch, aber in Böblingen ist es hart eklatant. Das ist so neben der Wohnungssuche eines der größten Themen überhaupt. So sitzen wir vor diesem Zettel und dieses Spiel der vergangenen Wochen und Monate ist immer wieder dasselbe. Es taucht dann doch noch eine Idee, eine Möglichkeit auf, gibt ein Stück an Hoffnung und am Ende hängt, wenn diese Option was bleiben könnte, doch irgendwie hängen mindestens 3 Bedingungen dran. Und keiner weiß so wirklich, was draus wird. Das Ding ist, meine Frau und ich, wir sind beides Menschen, die gerne planen und die gerne verlässlich in die Zukunft gucken. So irgendwie unser Entwurf zum Leben ist so ein bisschen wie, wenn man im Urlaub irgendwo am erhöhten Aussichtspunkt steht und so die ganze Umgebung vor der Nase hat und ungefähr weiß, das ist da, das ist dies, das ist jenes. Und so dieses Ausblicksverhalten ist eben auch das, was uns für Lebensplanung lieb ist. Aber wir sitzen hier in diesem Büro, in meinem Büro, vor diesem großen Blatt Papier. Es ist noch nicht alles durchgestrichen und das, was nicht durchgestrichen ist, das ist eher semi, es ist eher wackelig und unsicher. Und ich hasse dieses Gefühl von Unsicherheit, dieses Nicht-Wissen, was kommt, Nicht-Wissen, worauf läuft diese Geschichte hinaus. So ein wackeliges Gefühl, so Unsicherheit, nicht genau zu wissen, was kommt. Das Leben ist sehr, sehr voll damit und die Chancen stehen hoch, dass wahrscheinlich du eben auch schon diese Erfahrung gemacht hast oder vielleicht gerade machst. Dass du merkst, hey, wie es im Job weitergeht mit dieser potenziell unerwarteten Veränderung, die doch ums Eck kommen könnte. Mit dem Nichtwissen, was aus einem Menschen wird, der dir sehr, sehr wichtig ist. Du denkst, hey, da steht eine Beziehung auf Messerschneide und es ist kein Happy End garantiert. Ich habe das in den letzten Wochen bei Menschen erlebt, die gesagt haben, ich hätte mir den nächsten Abschnitt meines Lebens deutlich anders vorgestellt. Und dieses Reinfinden in so etwas Unabsehbares, Wackeliges, Wildes, Komisches, das muss man erst mal hinbekommen. Und spätestens seit 2020 hier so mit dieser Fledermaus, die irgendwo in Wuhan hustet, oder mit einem großen Frachter, der im Suezkanal irgendwie quer steht und nichts mehr geht, oder dass hier jemand im Osten hier potenziell den Gashahn zudreht, Spätestens damit ist es in den letzten Jahren auch nochmal ganz deutlich geworden, hey, wie verletzlich und fragil unsere Lebensentwürfe sind. Die Frage bleibt, wie kommt mitten Halt hinein in diese wackelige Welt? Und in den letzten Wochen, in denen unser Wackelthema uns gerade so beschäftigt, da war dann plötzlich ein Vers aus der Bibel da, aus dem Psalmen, nicht aus dem Psalm, aus Jesaja 54, der Vers 10, da bekommen Menschen von Gott gesagt, Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sag ich, der Herr, der dich liebt. Für die Menschen, die das zum ersten Mal gesagt bekommen haben, die hören das und erleben das in einer Situation, in der unter ihren Füßen der Boden nicht nur wackelt, sondern wo es eigentlich nichts Fixes und Festes gibt. Ihr Zuhause ist kilometerweit weg im Westen und das, was davon übrig geblieben ist, ist nicht mehr als eine Ladung Trümmer. Sie sitzen als Kriegsgefangene in einem anderen Land fest, in Babylon, und es ist komplett fragwürdig, wie ihr Leben weitergeht. Sie sind Einzelne und viele von ihren Freunden, von Familie sind verstorben und sie sehen sich nach Zuhause, das eigentlich kein Zuhause mehr ist. Ihr Zuhause ist weit weg, es liegt in Trümmern, es ist die Frage, ob sie überhaupt wieder dorthin zurückkommen. Und mit der zentrale Punkt ist nicht nur ihre Hauptstadt, die in Trümmern liegt, Jerusalem. Das ist nicht nur so hier, wie wenn Berlin zerbombt wäre und irgendwie so ein Stück Identität, das damit verbunden ist, irgendwie in Trümmern liegt. Das ist auch der Ort, an dem sie Gott begegnet sind. Der Ort, der nächste Ort, um Gott nahe zu sein, liegt genauso in Trümmern. Und diese Trümmer auf diesem Berg sind das große Symbol dafür, dass auch die Beziehung zu Gott in Trümmern liegt. Das ist ihre Situation. Und sie bekommen das als Kriegsgefangene gesagt. Und ich mag dich einladen, wenn ich dir jetzt den Abschnitt vorlese, aus dem dieser Vers kommt, das nochmal kurz im Kopf zu behalten, welche Menschen das hören, was ihre Einstellung, ihre Situation sein muss, wenn sie diese Worte hören, die Gott zu ihnen sagt. Ich lese dir diesen Abschnitt, diese ersten 10 Verse aus dem Kapitel 54. Da bekommen sie gesagt, freu dich, du Unfruchtbare, die keine Kinder zur Welt gebracht hat. Juble laut, obwohl du nie in Wehen gelegen hast. Denn die verlassene Frau wird mehr Kinder haben, als die, die mit dem Mann zusammenlebt. Das sagt der Herr zur Zionstadt, zu Jerusalem. Mach dein Zelt größer. Spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltpflöcke fest ein. Denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und die verwüsteten Städte besiedeln. Hab keine Angst. Du wirst nicht wieder enttäuscht. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen. An die Schande deiner Jugendzeit und die Schmach deiner Witwenschaft wirst du bald nicht mehr denken. Denn dein Schöpfer ist ja dein Ehemann. Er heißt der Herr, der Herrscher der Welt. Der heilige Gott Israels ist dein Befreier, der Gott, dem die ganze Erde gehört. Jerusalem, du bist wie eine Frau, die von ihrem Mann verlassen wurde und tief bekümmert ist. Aber jetzt ruft er dich zurück. Kann denn jemand seine Jugendliebe verstoßen? Sagt der Herr. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Aber weil ich dich von Herzen liebe, hol ich dich wieder heim. Als der Zorn in mir aufstieg, habe ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt. Aber nun will ich dir für immer gut sein. Das sag ich, der Herr, der dich befreit. Zur Zeit Noahs schwor ich, nie mehr soll das Wasser die Erde überfluten. Und so schwöre ich jetzt, nie mehr werde ich zornig auf dich sein und nie mehr dir drohen. Denn Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sag ich, der Herr, der dich liebt. Das als ein Kriegsgefangener, als eine Kriegsgefangene zu hören, wahnsinnig weit weg von zu Hause. Ich tue mir schwer, mich da hineinzuversetzen, aber so dieser Versuch, mal für einen Moment, was das bedeuten muss, dass die Leute, die keinen Grund zur Hoffnung und zur Freude haben, plötzlich eben das gesagt kriegen, freu dich und jubel. Freu dich wie blöd, hab keine Angst und schäm dich nicht mehr. Es muss eine wahnsinnig merkwürdig unglaubliche Situation sein, das gesagt zu bekommen. Und es steckt mindestens so viel Überforderung wie Versprechen in diesen Worten drin. Das in dieser Situation gesagt zu bekommen. Gott sagt zu ihnen, ihr seid wie eine kinderlose Frau, die plötzlich zur Mama einer Großfamilie werden wird. Wie eine kinderlose Frau, die plötzlich zur Mama einer Großfamilie wird. Denn nach diesem Krieg, den ihr erlebt habt, seid ihr ein kleines Volk geworden. Aber Gott sorgt dafür, dass ihr nicht nur überlebt, sondern wieder von Neuem zu einem großen Volk werdet. Ihr seid wie eine kinderlose Frau, die Mama einer Großfamilie wird, und ihr seid wie eine Nomaden-Family, die plötzlich ihr Zelt erweitern muss. Ja? Die Leute, die das hören, die haben die Häuser gekannt und früher auch in ihnen gewohnt, aber ihre Geschichte als Gottes Volk beginnt eigentlich mit Abraham und den Nachkommen als Leute, die im Zelt leben. Und das Spannende und vielleicht hier so dieser nette Funfact am Rande ist, um das Zelt haben sich damals die Ladies gekümmert. Ja? Die Frauen haben klassisch das Zelt aufgebaut. Wenn ihr wieder mal campen geht, ist das vielleicht was, das man dann auch mal situativ geschickt anbringen kann. Außer die Situation bei euch ist zu aufgeheizt und die Frage ist, wie kriegen wir dieses Ding überhaupt hin? Aber in damaligen Zeiten haben die Ladies das Zelt aufgebaut. Und nun bekommen sie gesagt, ihr braucht ein größeres Zelt. Was man damals macht, um ein größeres Zelt zu bekommen, ist nicht zum Decathlon zu gehen und zu sagen, Leute, hier Viermann-Zelt reicht nicht mehr, man braucht etwas für acht hier, so irgendwas, das man mit 1,90 entspannt begehen kann. Nein, damals hat man einfach einen zusätzlichen Streifen an die Zeltplane, wenn man so möchte, an das Zelttuch rangenäht und schwupps, hast du ein größeres Zelt gehabt. Ihr seid wie eine Nomaden-Family, die ihr Zelt erweitern muss. Gott wird euer Zuhause erweitern und euch mit dem versorgen, was ihr braucht. Ihr seid wie eine kinderlose Frau, die plötzlich Mama einer Großfamilie ist. Ihr werdet wie eine Nomaden-Family sein, die plötzlich ein riesig großes Zelt braucht. Und ihr seid wie eine untreue und verstoßene Frau, die von ihrem Mann zurückgeholt wird. Sie bekommen das gesagt, dein Mann ist nicht nur irgendein Kerl, sondern in Vers 5 heißt es, denn dein Schöpfer ist ja dein Ehemann. Er heißt der Herr, der Herrscher der Welt. Der heilige Gott Israels ist dein Befreier, der Gott, dem die ganze Erde gehört. Es ist diese Wirklichkeit, dass sie eigentlich zu Gott fester gehört haben, als ein Mann zu seiner Frau. Wir haben mit Gott, man sagt das biblisch so gern, einen Bund gehabt, wie so eine Art, eine Mischung aus Versprechen und Vertrag. Gott, wir gehören zu dir und du gehörst zu uns. Das war dieses tiefe, fixe, feste Versprechen, das da war, das sie zu seinem Volk gemacht hat. Nicht nur irgend so eine kleine Ladung an Leute, die halt irgendwo im Nahen Osten hausen. Nein, sie sind Gottes Volk gewesen. Sie haben fix und fest zu ihm gehört. Und dann war die Geschichte doch so, dass sie diesen Bund gelöst haben, indem sie anderen Götter hinterhergelaufen sind. Und es war der Ausgangspunkt dafür, dass sie in Babylon landen. Und Gott sagt hier, ich habe euch weggeschickt. Ich habe meinen Blick von euch abgewendet. Für einen Moment, nicht für lang. Aber ihr wart und ihr seid noch wie eine geschiedene, kinderlose Frau. Und das war damals das Schlimmste, was du dir vorstellen konntest. Geschieden und kinderlos. Diese Kombination, das ist dein Untergang als Frau in dieser kulturellen Situation. Geschieden zu sein bedeutet, dass dir Schutz und Versorgung durch deinen Mann fehlen. Und es war sehr, sehr fraglich, ob du jemals wieder heiratest. Und keine Kinder zu haben, hat bedeutet, dass dir einerseits die Altersvorsorge und auch die Pflege fehlt. Die Frage ist, was machst du mit so einer Identität, mit so einer Situation als kinderlose, geschiedene Frau damals? Es war das Schlimmste, was man sich vorstellen könnte. Und Gott sagt zu ihnen, das seid ihr. Das seid ihr. Ihr seid von mir weggelaufen. Ich habe mich aber auch wiederum von euch abgewandt. Das ist das Schlimmste, was du dir denken kannst. Und doch sagt Gott, ich bleibe da dabei nicht stehen. In Versen 7 und 8 geht er weiter. Für eine Weile habe ich dich verlassen, aber weil ich dich von Herzen liebe, hole ich dich wieder heim. Und als der Zorn in mir aufstieg, habe ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt. Aber nun will ich dir für immer gut sein. Das sage ich, der Herr, der dich befreit. Das ist sein großes Versprechen. Und der Abschluss bildet dieser Vers, der vor einer Weile bei uns mehr oder weniger unzufällig aufgetaucht ist. Dieses Versprechen, das Gott gibt, sagt er, das ist fest und fix. Er sagt, Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sag ich, dazu stehe ich mit meinem Namen, nämlich der Herr, der dich liebt. Was er tut ist, er sagt, guckt euch die Berge an. Guckt euch die Berge an. Falls du dich jetzt fragst, was ist das für ein Berg? Es gibt ja Leute, die sind bergenthusiastisch. Ja? Das ist der Eiger in der Schweiz, Nordwand. Ja? Damit du jetzt nicht die nächsten 10 Minuten die überlegen musst, was für ein Berg ist das jetzt? Waren wir da schon mal? Haben wir den schon mal gesehen? Ja, Eiger, Nordwand, Schweiz. Ja? So, damit du ruhig und entspannt weiterhin dabei sein kannst. Ich habe sowas Ähnliches schon auf der Alp mit einer Motorsäge gehabt, hast eine Motorsäge auf der Bühne. Zwei Männer sagen nachher, wir konnten die ganze Zeit die zulassen, also nicht zuhören. Wir haben uns gefragt, was das für ein Modell ist. Ja, hier weißt du, Eiger, Nordwand, Schweiz. Ja, einfach, damit alle auf der gleichen Seite vom Buch sind. Gott sagt, guckt euch die Berge an. Guckt euch die Berge an. Es ist für diese Menschen das unbeweglichste und beständigste Ding, das sie sich vorstellen können. Das Matterhorn und der Eiger haben nicht diese merkwürdige Eigenschaft, dass sie plötzlich morgen früh in deinem Sindelfinger-Vorgarten auftauchen. Das wäre ein Platzproblem und relativ teuer. Aber so, die Berge haben nicht diese Eigenschaft, dass sie spontan mal woanders hinkommen und sagen, hallo, hier bin ich. Nein, Berge sind stabil, die bleiben in diesem Fall in der Schweiz. Und wenn dann doch mal ein Berg in Bewegung kommt, so ist es vor kurzem auch in der Schweiz passiert, wenn dann hier einiges vom Berg runtergeht, dann macht es Schlagzeilen. Es ist eben was Ungewöhnliches, dass Berge hier sich plötzlich in Bewegung setzen. Gott sagt zu ihnen, mitten in ihrer Kriegsgefangenschaft, guckt euch die Berge an, guckt euch die Berge an. Und verglichen mit meiner Liebe, mit meiner Gnade, mit meinem Friedensversprechen, das ich euch gebe, sind diese massiven Berge Wackelpudding. Wackelpudding. Guckt euch die Berge an, selbst wenn die wackeln. Mein Ja, so könnte man es anders formulieren. Ja? Selbst wenn alles wackelt, Gottes Ja bleibt stabil. Das ist das, was er ihnen sagt. Selbst wenn alles wackelt, sagt Gott, mein Ja, das bleibt stabil. Und wie das bei diesen Hörern, bei diesen Menschen in Babylon eingeschlagen haben muss. Sagen, während bei ihnen alles wackelt, die Zukunft unklar ist, sagt Gott hier zu ihnen, selbst wenn alles unter deinen Füßen, unter deinem Hintern wackelt, mein Ja zu dir bleibt stabil. Mein Ja bleibt stabil, das geht nicht weg. Weißt du, und dieses Ja, das Gott hier hat, das ist nicht irgendwie nur so ein sentimentales, so ein bisschen, oh, ich mag dich. Und es ist auch kein Ja, das einfach sagt, oh, es ist schon ein bisschen so Gefühlsduselage und alles ist okay. Nein, auch das ist es nicht. Sondern es ist bei Gottes Ja die Rede von Gnade. Und Gnade ist immer etwas, das ich nicht verdient habe. Es ist etwas, für das ich nichts tun konnte. Meine Lieblingserfahrung zum Thema Gnade ist, ich war bei einer Hochzeit, ich habe das Brautpaar einmal davor gesehen und ich war Freund von der Trauzeugin. Okay, so weit, so unspannend, ja. Und dann kommt das Fest, so Gottesdienst, wumms, ist durch und so. Du kommst an diesen Ort, die Location, wo das Fest ist. Tisch von Braut, Bräutigam. Und die Trauzeugin sitzt neben der Braut. Und ich sitze neben dem Brautpaar. Und sage, ich kenne euch. Relativ überschaubar. Ja. Ich sitze neben dem Brautpaar, ihre Family, ihre Freunde, die sie eigentlich viel mehr können, die richtig dazugehören. Die sitzen erst am nächsten Tisch. Und ich als das Plus, das personalisierte Plus Eins, ja, der irgendwie damit hineingekommen ist, komplett unverdient, bekommt diesen Platz. Ich habe nichts dafür gemacht, ich kannte die nicht und bekomme etwas geschenkt, das ich mir nicht verdient habe. Obwohl man an so einem Abend davor vielleicht auch mal gut miteinander geschwätzt hat und sympathisch rüberkommen kann, okay, aber es war ein Geschenk. Es ist Gnade, was Unverdientes. Und so spricht Gott von sich hier, das Ja, das er zu dir und mir hat, das ist etwas, das du und ich, so dumm das vielleicht auch und hart klingt, das ist etwas, das wir beide nicht verdient haben. Wir haben es nicht verdient, sondern es ist etwas, das er uns schenkt, das er diesen Leuten in Babylon schenkt. Gott weiß genau, was zwischen ihnen und ihm passiert ist. Er weiß genau, hey, wir sind Gott untreu geworden und eigentlich müssen wir diese harte Konsequenz der Trennung tragen. Das ist das, was ganz klar auf dem Tisch ist. Und doch sagt Gott, weil du mir wichtig bist, schenke ich dir etwas, das du selber dir nicht verdient hast. Das ist Gnade. Gnade ist ziemlich unfair, weil es Gnade ist, weil es nichts Verdientes ist. Gottes Ja ist fest. Das ist ein Ja, das mit Gnade zu tun hat. Gott gibt dir was Unverdientes, eine neue Zugehörigkeit zu ihm. Und das Zweite ist, wovon Vers 10 hier spricht, dass er sagt, mein Friedensversprechen, das ist fix. Mein Ja hat mit einem Friedensversprechen zu tun. Das ist das große Versprechen, dass Gott nicht seine Meinung ändern wird. Und heute sagt, weißt du was, ich schenke dir meine Gnade und morgen, du bist nicht mein Problem, sondern es ist Gottes Zusage, hey, ich tue alles für dich und es bleibt so. Es ist nicht hinfällig, sondern es bleibt fix. Nochmal, guck dir geschwind die Berge an, bekommen wir das gesagt. Geh nochmal kurz zurück. Guck dir nochmal die Berge an. Diese riesigen, unelastischen, unflexiblen Teile, die sind recht stabil. Und Gott sagt trotzdem, mein Ja hat nochmal eine andere Qualität. Es bleibt die eine spontane Frage noch, die mein Sohn in Zukunft noch öfter stellen wird als bisher. Warum? Warum eigentlich, Gott? Warum ist es so? Und dieses Warum, das haben Sie im Kapitel davor gehört. In Jesaja 53, dort wird von dieser einen merkwürdigen Person berichtet. Das heißt, es ist ein Diener Gottes. Und in so Luther und diese ältere und ein bisschen kniffligere Übersetzung, die übersetzen das mit einem Gottesknecht. Merkwürdige Worte. Und dieser Kerl, er tut was Besonderes, das genauso merkwürdig ist wie dieser Titel, Gottesknecht. In Jesaja 53 heißt es von ihm, eben so, sie sehen ihn und er ist irgendwie nicht so sonderlich schön anzuschauen und eine merkwürdige Situation. Und dann heißt es über ihn, aber in Wahrheit hat er unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Und er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden, weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern, bei den Übeltätern fand er sein Grab. Und dabei hatte er keine Gewalttat begangen, keine Lüge war über seine Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Und er setzt sein Leben für die anderen ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Und darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Warum? Warum macht Gott das? Und wie? Und dir wird hier jemand vorgestellt, eine namenslose Person. Und wenn man dann die Geschichte der Bibel weiterliest, ins Neue Testament hinein, zeigt sich, dass dieser Kerl, von dem hier die Rede ist, dass es Jesus sein muss. Ich muss bedenken hier, als die das gesagt bekommen, das ist 700 Jahre, bevor Jesus Mensch wird. 700 Jahre, das ist relativ lang, habe ich mir sagen lassen. 700 Jahre vorher bekommen sie von Gott das gesagt. 700 Jahre vorher, mitten in ihre Erfahrung von Trennung, sagt Gott, ihr werdet meine Liebe und meine Treue sehen. Ihr werdet meine Gnade erleben. Mitten in eure Trauer komme ich und tröste euch. Mitten in eure Unsicherheit komme ich und gebe euch ein Versprechen für die Zukunft. Und es ist unverdient. Es ist dieses Plus-Eins-Sein. Ja? Hier, du bist nicht eigentlich derjenige, der es verdient hat, sondern weil jemand anderes da ist, wirst du als Plus-Eins mit hineingenommen. Das ist Gottes gutes Versprechen. Es ist, wie gesagt, 700 Jahre, bevor Jesus kommt. Und doch bekommen sie es jetzt versprochen und als ein Teil von der Wirklichkeit dessen, was hier versprochen wird, passiert es, dass Babylon, dieses riesige Weltreich, von dem anderen besiegt wird. Da ist dieser König der Meder und Perser, der Babylon übernimmt. Und er lässt die Israeliten aus Babylon frei. Wie das Ganze genauso lief, kannst du bei Nehemia nachlesen. Und sie bekommen nicht nur ihre Freiheit geschenkt, sondern sie bekommen Geld und Baumaterial in die Hand gedrückt. So nach dem Motto, geht zurück und baut von Neuem diesen Ort auf, an dem ihr Gott begegnet. Baut von Neuem euer Zuhause auf. Sie bekommen das so gesagt und erleben da schon ein Stück von dem, was Gott hier ihnen verspricht. Selbst wenn alles wackelt, Gottes gutes Ja zu dir, das bleibt fest. Und wir bekommen das heute genauso gesagt. Die Berge mögen wackeln und von ihrer Stelle weichen und die Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Und deine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sag ich, der Herr, der dich liebt. Man könnte denken, hey, Gottes Ja zu dir, es ist ein schöner Satz vielleicht. Und doch will es viel mehr sein als ein schöner, netter, vielleicht halbwegs inspirierender Satz. Es ist diese Wahrheit und Wirklichkeit, die sie 700 vor Christus erlebt haben, die heute, starke 2000 Jahre nach Christus, sich nicht verändert haben. Gott sagt dir das immer noch, dass mein Ja zu dir, dieses Ja aus Gnade und Friedensbund, immer noch das gleiche ist wie damals. Und die Frage, mit der es heute zu einem Ende kommen wird, hier in der Predigt, ist: Was machst du da damit? Wie reagierst du auf Gottes deutliches Ja, mitten in dem, wo du vielleicht Trennung von ihm erlebt hast, mitten in dieser Unsicherheit, die du erlebt hast, mitten in dieser Trauer, die da ist, mitten in diesem vielleicht inneren Schwanken, ob wirklich Gott solide und vertrauenswürdig ist? Die Frage bleibt, wie wirst du auf Gottes Ja reagieren? Du kannst ihn ignorieren. Das ist eine Möglichkeit. Das ist nicht die Möglichkeit, die ich dir empfehle. Du kannst seine stabile Liebe und Gnade für dich annehmen und sagen: Gott, hier bin ich, ich habe von dir gehört, ich suche dich. Du kannst, wenn du schon lange Christ bist, Gott dafür danken. Oder vielleicht bedeutet es, was du gehört hast heute, für dich in diesem Morgen einen Schritt in was hin, das immer noch wackelig und unsicher ist. Und wisst ihr, ich habe euch am Anfang von diesem A3-Zettel erzählt und der ist immer noch da. Wir haben den immer noch und wir haben ihn noch nicht zu den Akten gelegt. Es gibt gerade kein Happy End, zumindest noch nicht. Und in diesen letzten Wochen gab es doch hin und wieder mal diesen Moment, in dem wir abends miteinander auf dem Sofa gesessen sind und manchmal sehr deprimiert und irgendwie genervt von der Komplexität dieser Situation und dem Frage, was soll das Ganze, Gott, wo bist du, wie bist du da? Und mitten in dieses Ding hinein sagt Gott diese Worte, die du heute schon mehrfach gehört hast, und ich hoffe und glaube, dass er das genauso in deine Situation hinein sagt. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sag ich, der Herr, der dich liebt. Wenn du möchtest, lade ich dich zum Schluss dieser Predigt ein, mit Gott zu reden und ihm in Gedanken das zu sagen, was dich beschäftigt, was wackelt oder was gerade jetzt in diesem Moment oben auf ist. Und ich schließe dann ab mit einem laut gesprochenen Gebet. Guter Gott, dein Versprechen ist fix und fest. Und dass es Wahrheit und Wirklichkeit ist, zeigst du uns an deinem Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Du machst dich fest und stehst zu deinem Wort und hältst an diesem Versprechen fest. Und du weißt zutiefst und genau, wer gerade wie dieses Wackelige erlebt. Und mitten da drin hinein sagst du uns das, dass verglichen mit deiner Treue, deiner Gnade und deiner Friedenszusage die großen, massiven Berge nur Wackelpudding sind. Und ich bitte dich um dieses riesige Geschenk, das mitten in diesen Situationen erleben zu dürfen, wie du fest und stabil bist. Wie du neu einen festen Boden schenkst in eine Lebenssituation, in eine Frage, in ein Hoffen, in ein Bitten und Beten, das nicht geklärt ist. Wo das Happy End sich überhaupt nicht abzeichnet, wo gar nicht klar ist, ob es überhaupt eins gibt. Und ich bitte dich um die Gnade, dass du da mittendrin bist und dich als der feste Halt zeigst, der du bist und als der du dich uns vorstellst und als den wir dich an viele Stellen schon erlebt haben. Wir brauchen dich und dein Ja. Amen.